Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, geschätzte Bäcker, ich begrüße euch zur neuen Folge des The Port Magazins. Wieder erwartet euch ein bunter Blumenstrauß aus Themen. Da fordert ein Entwickler etwa, dass wir Spielejournalisten aufhören, über Engines zu reden. Der Versand von ab 18 Spielen könnte umständlicher werden. Es gibt mal wieder Kritik an Star Citizen und von da aus tauchen wir in ein spannendes Thema ab. Wie ist das eigentlich mit dem Abschreiben unter Spielemagazinen? Dann berichte ich noch über die Rückkehr der Datenbrille Google Glass. Dann kommen noch ein paar kurze News zu Gratisspielen, Gratismods und dem Wahlkampf 2017. Zuletzt gibt's da noch die Release-Termine und ich entlasse euch ins Wochenende. Oder in die Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Aber genug des Vorgeplänkels, legen wir los. Entwickler fordert Journalisten auf, Engines nicht mehr zu nennen. Der australische Indie-Entwickler Adrian Forrest regte am 18. Juli auf Twitter eine interessante Diskussion an. Konkret forderte er, dass die Spielejournalisten endlich aufhören, über Spiele-Engines zu berichten. Das formulierte er in zahlreichen Tweets und später dann in einem zusammengefassten Blogpost weiter aus. Mehr dazu später. Anlass für seinen Aufruf war die Steam-Diskussion zu einem nicht näher genannten Titel, als auf die Frage hin, welche Engine das Spiel nutzt, die Antwort Unity folgte, antwortete ein User, Zitat, Unity, es braucht nur dieses eine Wort, um das Spiel von meiner Wishlist fernzuhalten. Ein Jammer. Zitat Ende. Die Unity Engine genießt diesen schlechten Ruf, weil sie mit ihrem Baukastensystem und den billigen Assets das kostengünstige Erstellen von Schrottspielen, auch Asset Flips oder Fake Games genannt, erlaubt, die zuletzt Steam überschwemmten. Valve reagierte bereits mit Steam Direct, mit Änderungen beim Trading Card System sowie Shop-Algorithmen, die die Sichtbarkeit solcher Titel gegen Null senken sollen. Valve reagiert hier natürlich nicht auf ein Problem mit einer bestimmten Engine, sondern auf ein Problem, was mit dem Gebaren spezifischer Entwickler zu tun hat, die versuchen, die Systeme von Steam zu manipulieren. Für Forrest ist dieses krasse User-Urteil jedenfalls der Anlass zu folgendem Aufruf, den ich jetzt mal in seiner Gänze vorlesen werde, da er interessante Denkanstöße bietet. Okay, Spielejournalismus, hier habt ihr etwas für Spieleentwickler ruiniert und müsst den Schaden richten. Hört auf, über Engines zu sprechen. Für viele Dekaden, besonders in den späten 90ern und den 00ern, hat der Spielejournalismus in einer Art über Spiele-Engines berichtet, die durchscheinen ließ, dass sie nichts davon verstanden. Auch die PR trägt Schuld daran, weil sie über Engines spricht, als seien sie das Wichtigste, doch die Journalisten plapperten das in den meisten Fällen unkritisch nach. Nun haben wir eine Spielekultur, die denkt, dass sie über Engines Bescheid weiß, wenn sie doch ganz klar nicht die geringste Ahnung davon hat. Und das betrifft uns Entwickler aktuell. Was ich von Spielejournalisten heute gern sehen würde, ist, dass sie auf die Entwickler zugehen und versuchen, ihnen zu helfen, indem sie den Schaden durch handfeste Taten reparieren. Hier sind drei konkrete Dinge, die Journalisten tun können. Erstens. Artikel veröffentlichen, die dem Publikum klar vermitteln, dass unabhängig davon, was sie in der Vergangenheit gelesen haben, Spiele-Engines nicht der wichtigste Ausschlaggeber für das Aussehen und die Performance eines Spiels sind und dass eine bestimmte Engine ein Spiel nicht besser oder schlechter macht. Zweitens, hört auf, über Spiele-Engines zu reden, wenn ihr über Spiele berichtet. Es ist einfach nicht relevant und ihr könnt dem Thema nicht gerecht werden, wenn es der Fall ist. Ihr berichtet ja auch nicht, ob Spiele Middleware wie FMod oder Wise benutzen. Warum dann, ob sie Unreal, die CryEngine oder Unity verwenden? Es ist für den Leser nicht von Nutzen. Drittens, weiß die Spiele-PR zurecht, falls die euch weismachen will, wie eine bestimmte Engine ein Spiel besser oder schlechter machen soll. Sie versucht mit solchen Aussagen lediglich leichte Punkte zu verdienen, bringt sie dazu, über spezifische Features eines Spiels zu reden, nicht über die Engine-Features. Diese drei Dinge werden helfen, den Schaden auszugleichen, den die Diskussion über Engines den heutigen Entwicklern noch immer bereitet und euren Lesern besser zu dienen, indem ihr sie besser informiert. Zitat Ende. Für diesen Text erntete Forrest bei Twitter viel Zuspruch aus Entwicklerkreisen. Der US-Spielejournalist und Provokateur Jim Sterling jedoch, der das Schrottspielproblem bei Steam seit Jahren begleitet und anklagt, kontert. Zitat, einige Spiele-Engines sind nicht ohne Grund berüchtigt. Unity's Asset Store muss ich in meinem Schaffen einfach nennen. Ich werde nicht einfach aufhören, ihn zu erwähnen. Später ergänzt er, Zitat, wie ich bereits erklärte, ist Unity zu einer Menge fähig, aber ich habe bestimmte eindeutige Indizien für Asset Flips bemerkt, die eindeutig Unity betreffen. Zitat Ende. Hierzu will ich zunächst selbst mal etwas sagen. Mich hinterlässt diese Debatte nämlich sehr nachdenklich. Schließlich habe ich über 10 Jahre lang hin über Spiele berichtet und über ihre Engines. die war oft Teil von Präsentationen. Das erste, was Activision von Call of Duty Ghost anno dazu mal zeigte, das war beispielsweise eine Engine-Präsentation. Da gab es kein Gameplay, keine Informationen zur Story und Setting, nur Engine-Details. EA wirbt mit seiner Frostbite-Engine. Auf der PS3 hatten Spiele mit der Unreal Engine gern Probleme mit dem Textur-Streaming. Und zuletzt haben André und ich im letzten Besserwisser-Podcast müßig darüber nachgegrübelt, ob das mit Frostbite für die Rennspielserie Need for Speed nicht vielleicht eine schlechte Idee war. Und all das, das habe ich gern gemacht, mit Interesse, mit guten Absichten. War das also ein Fehler? War es falsch oder war es zumindest unnötig? Sind all diese Spekulationen oder Informationen wertlos für den Leser oder den Zuschauer? Forrest hat schon recht, dass am Ende nur das Spiel zählen sollte, seine Qualität, seine Features, egal mit welcher Engine sie erreicht wurden. Doch ist das meinem Publikum nicht auch klar? Ist es nicht vielmehr Ausdruck von Fandom, von dieser Begeisterung für Spiele, auch die kleinsten, unnötigsten Details in Erfahrung bringen zu wollen? Kann man Fans wirklich daran hindern, wie etwa bei Star Citizen, jede Aussage der Entwickler zur Engine und deren Transformation bis ins Detail zu diskutieren? Hierzu, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, bin ich auf eure Meinung gespannt. Wenn sich unter forum.gamespodcast.de eine Diskussion zu dieser Sendung entspringt, dann will ich am liebsten hierzu ein paar Wortmeldungen hören. Und weil wir mit Wolfgang Walk einen Spieleentwickler in unseren Reihen haben, habe ich ihn natürlich auch mal direkt gefragt, was er von Adrian Forrests These hält. Seine Antwort? Recht hat er. Und auf die Bitte hin, das mir doch etwas genauer auszuformulieren, hat Wolfgang mir das hier geschickt.
Also Unity ist ja sozusagen das Puma unter den Game Engines. Also nichts im Vergleich zu Nike oder Adidas. Adidas ist eher so Unity. Adidas ist Unreal, während die CryEngine in Richtung Nike geht. Hat eigentlich irgendjemand schon mal ein gutes Spiel gespielt, das nicht mit der CryEngine gebaut worden ist? Also die CryEngine ist das Nike Pumas. Ja, genau so.
Danke, Wolfgang.
Ich finde Podcasts scheiße, die mit Audacity aufgenommen werden.
Hey! Versand von ab 18 Spielen im Visier der Behörden. Wie Felix Hilgert, der ist Fachmann für IT, Urheber- und Jugendschutzrecht, am 11. Juli auf der Website spielrecht.de bemerkte, haben die obersten Landesjugendbehörden, kurz OLJB, ihr gemeinsames Papier ihrer Rechtsauffassung zum Thema Versandhandel mit jugendschutzrechtlich regulierten Waren kürzlich aktualisiert. Da wurde, wohlgemerkt, kein Gesetz geändert, wohl aber konkretisiert, wie diese Behörden die aktuell geltenden Gesetze umgesetzt sehen möchten. Und bei der genannten Aktualisierung sticht ein konkreter Punkt hervor. Der Versand von Medien, also Filmen oder Spielen, ohne Jugendfreigabe oder ohne entsprechende Kennzeichnung, sprich USK 18 oder FSK 18. Hier bestehen die Behörden auf einem zweistufigen Kontrollverfahren, und zwar durch eine Altersverifikation beim Bestellen und eine Identitätsprüfung beim Annehmen der Ware. Die Alterssichtprüfung der DHL, diesen Service bietet das Logistikunternehmen gegen Aufpreis an, die reicht hier spezifisch nicht. Denn da wird ja nicht die Identität, sondern nur das Alter des Annehmenden geprüft, und dieser Schritt ist laut OLJB ja bereits bei der Bestellung durchzuführen. Wird das Online-Shopping nach USK 18-Spielen in Zukunft also noch umständlicher? Hilgert relativiert die seiner Meinung nach überaus strengen Vorgaben des OLJB, die zumal nicht mal in dieser konkreten Form in den Gesetzen und Urteilen zum Sachverhalt wiedergespiegelt werden. Ihm zufolge ist abzuwarten, ob die Aufsichtsbehörden und Gerichte diese Rechtsauffassung übernehmen werden. Für uns Spieler ändert sich also erstmal nichts, und wenn, dann wohl eher in Form eines neuen Verifikationsschritts bei der Bestellung. Den größten Aufwand dürften hier Händler und Logistiker mit der ganzen Sache haben, sollte sich diese Rechtsauffassung letztendlich durchsetzen. Kritiker beklagt neue Releasepläne von Star Citizen und die Berichterstattung darüber. Derek Smart, Game Designer und erklärter Kritiker von Chris Roberts und seines Crowdfunding-Projekts Star Citizen, nimmt die aktuelle GameStar-Titelstory über das Spiel zum Anlass, das Projekt mal wieder in Frage zu stellen. So beklagte er ab dem 14. Juli auf Twitter, dass der Entwickler erneut Features verschiebt, Pläne ändert und erneut einem deutschen Spielemagazin Zugang zu neuen Inhalten gewährt, die Backer jedoch außen vor gelassen werden. Sowohl die PC Games als auch die GameStar hatten bereits in der Vergangenheit exklusiv Previews zum Spiel. Die GameStar besuchte Cloud Imperiums Frankfurt-Büro, die Foundry 42 Germany, und konnte dort die kommende Alpha 3.0 exklusiv spielen und obendrein Chris Roberts via Skype interviewen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Umfang dieses signifikanten Releases deutlich geringer ausfallen wird als noch im August 2016 im Rahmen einer Roadmap geplant, als die Alpha noch im Dezember desselben Jahres kommen sollte. Inzwischen soll das Update auf Alpha 3.0 nicht mehr das komplette Stanton-Sonnensystem mit 4 Planeten und 12 Monden, sondern nur noch einen Planeten und 3 Monde enthalten. Außerdem erfuhren die Backer, dass Chris Roberts plant, das Spiel letztendlich mit 5 bis 10 Sonnensystemen zu launchen. Früher war von 100 die Rede. Das große Interesse der Backer traf bei dieser Story außerdem auf die Sprachbarriere Deutsch und die Tatsache, dass diese Vorschau nur als Titelstory der gedruckten GameStar oder eben als Plus-Artikel hinter der GameStar Plus Paywall verfügbar ist. Derek Smart kommentiert hierzu: Backer auf Reddit versuchen, den deutschen Bericht über ein 154 Millionen Dollar Projekt zu entziffern, das sie bezahlt haben, und er verlinkt dazu eine englischsprachige Zusammenfassung aller Infos aus der GameStar-Vorschau im Star Citizen Subreddit. Logisch, dass die interessierten Fans hier schnell noch alle neuen Informationen aufbereiten, und an diesem Punkt lenke ich auf eine zweite Meldung um, die im direkten Zusammenhang mit dieser ganzen Star Citizen Story und dem Twitter-Gepöbel von Derek Smart steht. Um den Projektstatus von Star Citizen oder die Kritik Smarts wirklich zu bewerten und einzuordnen, dafür fehlt es uns dreien hier bei The Pod einfach an Expertise und an Einblick. Zumal Derek Smart eh ein großer Polemiker und umstrittener Charakter in der Spielebranche ist. Sehr wohl gibt die Entwicklungsgeschichte des Spiels Anlass zur Diskussion. Also über Star Citizen reden wir, wenn, dann mal in einem Spezialpodcast. Abschreiben bei Spielemagazinen. Ist das erlaubt? Worüber ich jetzt reden will, ist die Tatsache, was mit einer solchen Exklusivstory geschieht, sobald sie einmal in einer Publikation gelaufen ist. Mir ist da am 17. Juli nämlich eine News auf pcgames.de aufgefallen. Ja genau, bei der GameStar Konkurrenz. Sie trägt den Titel Star Citizen, GameStar Titelstory wird von Derek Smart auf Twitter kritisiert, urkomische Propaganda. Und diese News handelt von den Tweets aus der Richtung Derek Smart und den Vorwürfen gegenüber der GameStar. Soweit, so gewöhnlich. Aber unter dieser, naja, fast schon launigen Meldung ist im letzten Absatz dann außerdem Folgendes zu lesen. Zitat: Alle Informationen aus der kostenpflichtigen GameStar Titelstory hat PC Games für euch gratis zusammengefasst. Zitat Ende. Und dann folgt noch die übliche Verlinkung weiterer Artikel zum Thema. Und um diese Zusammenfassung geht es mir. Die PC Games beschreibt in einem überschaubaren Übersichtsartikel, was die GameStar-Redakteurin ihrer Vorschau veröffentlichten, genau wie die englischsprachigen Reddit-User. Aber ist das nicht irgendwie unrechtens, wenn die Informationen bei der einen Quelle nur gegen Kauf eines Online-Zugangs oder eines gedruckten Hefts erworben werden können, dass die dann einfach so verbreitet werden? Das fragte auch ein User in den Kommentaren unter dem Artikel und er verweist auf einen Rechtsstreit zwischen den Redaktionen von Bild.de und Focus Online, zu dem ich später noch kommen werde. Zunächst mal will ich etwas Aufklärung betreiben, denn dass eine Spielevorschau auf den Berichten anderer Magazine basiert, das kommt immer wieder mal vor. Ich selbst habe mehr als einmal Heft- oder Online-Artikel verfasst, die vollständig auf der Berichterstattung Dritter beruhten. Beispielsweise auf den oftmals exklusiven und interessanten Titelstories des US-Magazins Game Informer. Nie habe ich dabei den Eindruck erweckt, unsere Redaktion hätte diese Sachen aus erster Hand erfahren, auch die PC Games tut das beim Beispiel Star Citizen nicht. Generell ist diese Praxis Usus, sie verwundert niemanden. Alle Infos zu Star Citizen, die einst exklusiv in der GameStar standen, sind wenige Tage später allgemein bekannt. Business as usual. Aber ist das auch erlaubt? Ich habe hierzu den Urheberrechts- und Medienanwalt Stefan Matte von der Kanzlei Poppe befragt. Ein Mitschnitt hat sich spontan leider nicht ergeben, dafür habe ich klare Antworten erhalten. Laut dem Urheberrecht darf man einen Artikel nicht kopieren, aber laut § 24 des Urheberrechtsgesetzes ist die freie Benutzung des Werkes erlaubt, wenn es zwar als Grundlage dient, jedoch so weit nachbearbeitet wurde, dass das Original nicht mehr erkennbar ist. Die GameStar hat also das Urheberrecht für die Sätze, die Formulierungen und auch das Layout des Artikels. Die darin enthaltenen Informationen, auch wenn sie exklusiv an das Münchner Magazin vermittelt wurden, sind jedoch nicht urheberrechtlich geschützt. Aber nun kommt noch die Tatsache hinzu, dass der GameStar-Artikel, also das Original, erst hinter der Online-Paywall oder im gedruckten Heft einsehbar ist. Laut Matte liegt hier aber erst dann ein Rechtsverstoß vor, sobald es sich um systematische Leistungsübernahme im Sinne des Wettbewerbsrechts handelt. Sprich, jemand würde alle Bezahlinhalte von GameStar Plus auf ein eigenes Angebot übertragen, das außerdem nicht identisch, aber ähnlich gestaltet und strukturiert ist. Das würde dann einen Wettbewerbsvorteil darstellen, schließlich spart man sich den Aufwand und die Entwicklung. Zeit, das alles selbst zu machen, allerdings müsste das auf Jahre hinweg und im großen Stil betrieben werden, damit hier eine Wettbewerbsrechtsverletzung nachgewiesen werden kann. Beim gelegentlichen Abschreiben fremder Titelstories begeht eine Spieleredaktion also, wie beschrieben, keine Rechtsverstöße. Passiert das, was die Bild der Fokus-Redaktion aktuell vorwirft, sieht die Sache aber auch schon wieder anders aus. Der Bildinhaber Axel Springer reichte im Januar eine wettbewerbs- und urheberrechtliche Klage beim Landesgericht Köln ein. Sie richtet sich gegen die Redaktion von Fokus Online, der die Springer-Anwälte vorwerfen, Inhalte des Bezahlportals Bild Plus gezielt zu kopieren und dass Fokus Online dabei, Zitat, systematisch vorgeht und unsere exklusiven Geschichten stiehlt und verwertet, um auf diese Weise kostengünstig, ohne jedes redaktionelle Investment, die eigene Reichweite zu erhöhen. Zitat Ende. Dieser Rechtsstreit ist noch nicht ausgestanden und dürfte von der Verlagsbranche aber mit Spannung erwartet werden. Fokus Online wies die Klage Anfang Mai zurück, seitdem gibt es nichts Neues zu berichten. Von solch einem Einzelfall ist das Gebaren deutscher Spielemagazine weit entfernt. Es ist, wie wir heute lernten, rechtlich sauber. Aber ist es nicht ein wenig unmoralisch, die Paywall des direkten Konkurrenten derart zu unterwandern? Verstößt das nicht zumindest gegen die ungeschriebenen Gesetze der Professionalität und des Respekts? Mein Kollege André hat direkt mal beim PC Games Chefredakteur Wolfgang Fischer nachgefragt, ob das moralisch und ethisch okay ist.
Wolfgang, was hast du denn dazu zu sagen? Was ist denn dein Standpunkt
da? Ist es ethisch, moralisch okay unter Kollegen? Weiß ich nicht, unter Konkurrenten auf jeden Fall. Nee, es macht keinen großen Unterschied, also ob man da jetzt sagt, das sind Kollegen oder das sind Konkurrenten, weil faktisch machen die GameStar und wir und auch viele andere Portale nichts anderes. Also wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel News entstehen, ist es ja auch nicht so, dass wir bei uns da sitzen und ich telefoniere den ganzen Tag Publisher ab und gehe denen auf den Sack, bis die mir irgendwelche Sachen halt verraten, sondern da gibt's halt von amerikanischen Seiten und von anderen Quellen irgendwelche RSS-Feeds und die schauen sich an. Und Überraschung, die GameStar, wir, Giga, wer auch immer, adaptiert da ganz fleißig die Erkenntnisse von amerikanischen Kollegen.
Das komplette Gespräch zwischen André und Wolfgang ist wie gewohnt am Ende dieser Sendung als Bonus angehängt. Es dauert circa 15 Minuten. Google Glass hat ein neues Zuhause, die Industrie. Google Glass kehrt als Glass Enterprise Edition zurück. Die Augmented Reality Brille des Internetkonzerns wurde 2013 unter großem Bohai gelauncht. Das Interesse verflog aber rasch. 2015 stellte Google die Produktion des normalen Modells ein. Die Glass Enterprise Edition richtet sich nun speziell an Firmenkunden. Das Konzept ist nach wie vor dasselbe. Glass ist eine Art Head-Up-Display, das vor einem Auge angebracht ist. Zusätzlich sind eine Kamera, ein Touchpad und ein Mikro für Sprachsteuerung verbaut. Im Vergleich zur ersten Edition konnte Google die Leistungsfähigkeit und Akkulebensdauer erhöhen. Außerdem kommt die neue Hardware nicht mehr als komplette Brille, sondern als Aufsteckmodul daher. Was die konkreten Spezifikationen und den Preis angeht, schweigt sich der Konzern jedoch aus. Denn die neue Hardware richtet sich ausschließlich an Firmenkunden, die eigene Software und Workflows für die Datenbrille entwickeln müssen. Das soll dann Google zufolge deutliche Vorteile bringen. Bereits seit 2 Jahren laufen Pilotprojekte, etwa bei der Fertigung und Reparatur von Flugzeugen. Hier ersetzt Glass einen dicken Ordner voller Anleitungen und Schemata. Die Möglichkeit, Fotos zu machen, soll helfen, Probleme schnell zu kommunizieren. Die Sprachsteuerung, aktiviert wird sie übrigens mit einem OK Glass, erlaubt eine freihändige Bedienung. Beim Logistiker DHL ersetzt Glass etwa einen Handscanner. Die Heimat der neuen Hardware sind also ganz klar Fabriken, Lagerhallen oder Behandlungszimmer. Ja, auch den Workflow von Ärzten soll Glass verbessern. Für Privatverbraucher wird die Glass Enterprise Edition nicht erhältlich sein. Der Google-Mutterkonzern Alphabet positioniert die Hardware klar als professionelles Werkzeug, sucht also die profitable Nische anstelle des riskanten Massenmarkts. Das Wirtschaftsmagazin Bloomberg lobt diesen Ansatz und zieht zum Vergleich die Spectacles-Videobrille von Snapchat heran. Die, so Bloomberg, macht denselben Fehler wie das erste Google Glass. Sie sieht klobig aus und verletzt die Privatsphäre von Umstehenden. Sie wird den Wirtschaftsdaten des Unternehmens nicht helfen. Wie Google in der Nische zu beginnen, sei die bessere Idee. Der Massenmarkt wird erst dann reif für solche Wearable Tech sein, wenn Fabrikarbeiter diese Funktionalität im Alltag vermissen. Ich habe mir diese Meldung rausgesucht, weil ich ja zuletzt von der Pleite der ambitionierten Augmented Reality Projektorbrille Cast VR berichtete. Deren Fehler war es ja, Analysten zufolge insbesondere den Massenmarkt ins Visier zu nehmen. Cast AR scheiterte an der Aufgabe, die Hardware in bezahlbare Preisregionen zu entwickeln und gleichzeitig profitabel zu bleiben. Zumal der Hobby-User-Markt für VR, AR und MR, Mixed Reality, immer noch recht zögerlich wächst. Google zeigt hier also, wie man sich derzeit gut für diese Zukunftstechnologie aufstellt. Und die sieht für uns Spieler übrigens auch gar nicht so schlecht aus. 2016 wuchs dem Investor Venture Reality Fund zufolge die Zahl der Firmen in der VR-Branche um 40%. Und eine frische Umfrage der Virtual Reality Developers Konferenz VRDC ergab, dass fast 80% aller Entwickler in VR, AR und MR-Bereich an Spielen arbeiten. Und hey, das Oculus Rift ist aktuell im Bundle mit den feinen Touch-Controllern so billig wie noch nie zu haben. Gerüchte halber wird Oculus außerdem für 2018 ein preiswertes All-in-One-VR-Headset vorstellen. Das soll angeblich nur $200 kosten. Es passiert also was in diesem neuen Medienbereich und ich werde sicherlich nicht in jeder Folge, aber immer wieder mal Neuigkeiten berichten. Und von denen, also Neuigkeiten, gibt's jetzt auch noch ein paar in schneller Folge. Ich habe noch ein paar kleinere Kurznachrichten vorbereitet. Zunächst, Steam erhält ein neues Interface. Im Rahmen eines Vortrags auf der Konferenz Indigo 2017 stellte Valves Produktdesigner Aidan Kroll neben den Neuerungen von Steam Direct auch noch die Pläne des Unternehmens vor, das Design von Steam zu überholen. Ein Datum nannte er nicht, wohl aber ein paar konkrete Fakten. So soll ein Feature implementiert werden, mit dem man rasch einen seiner zuletzt gespielten Titel starten kann. Spiele in der eigenen Bibliothek sollen hervorgehoben werden, wenn es dafür Spezialaktionen, Updates oder einfach nur viel Interesse bei Freunden gibt. Zudem soll das gesamte Interface, also die Menüstruktur und das Aussehen der Steam-Seiten modernisiert werden. Auch die Spieleseiten bei Steam werden neu gestaltet. Das alles ist, typisch Valve, noch reichlich vage. Wer sich selber einen Reim drauf machen möchte, der findet im Valve-Time-Forum einen Post mit Fotos der gesamten PowerPoint-Präsentation. Und wie gewohnt gibt es im Beitrag zur Sendung auf www.gamespodcast.de. alle Quellen und Recherchelinks zu dieser Sendung. Einfach mal reinklicken, wenn man mehr wissen will. Shadow Warrior gratis bei Humble Bundle. Was gerade erst auftauchte und weil nach der Veröffentlichung dieser Sendung immer noch etwas Zeit ist, hier ein kurzer Hinweis, das wirklich ordentliche Shadow Warrior ist aktuell kostenlos in der Special Edition zu haben und zwar im Humble Store. Man bezahlt ihn praktisch damit, dass man sich dort anmeldet. Das Angebot gilt noch bis zum 22. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit. Just Cause 3 Mehrspielermodus erschienen. Am 20. Juli veröffentlichte das deutsche Modder-Team Nanos ihre Mehrspielermod für Just Cause 3 kostenlos auf Steam. Den Reviews zufolge gibt's zwar vereinzelte Technikprobleme, aber generell kommt das Ding gut an. Die Mod ist vielleicht spannend für all jene, die wie ich ein wenig ernüchternd vom Singleplayer-Part des Spiels waren. Politiker und Influencer in der Gamescom-Wahlkampf-Arena. Die im Rahmen der Gamescom veranstaltete Konferenz Gamescom Kongress 2017 wird am Mittwoch, dem 23. August, mit einer Diskussionsrunde zwischen den Generalsekretären von CDU, SPD, FDP, Grüne und Linke eröffnet, die von den YouTubern LeFloid und Pete Smith sowie Daniel Budiman von Rocket Beans TV moderiert wird. Diskutiert werden dabei die aktuellen Wahlkampfthemen, die Digitalpolitik, der Einsatz digitaler Medien in der Bildung sowie die Verbesserungen der Rahmenbedingungen der Gamesbranche und E-Sports in Deutschland. Die Veranstaltung wird live gestreamt und Zuschauer sollen die Möglichkeit haben, per Social Media Fragen zu stellen. Los geht's ab 10.30 Uhr. Und das war's auch schon fast mit dem Magazin für dieses Mal. Nach den Themen der Folge reiche ich nun wie immer noch die wichtigsten Releases der nächsten Woche nach, natürlich ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Spielspaß oder Richtigkeit der Angaben. Am 25. Juli erscheint die Aufbausimulation Avon Colony, bei der man eine Kolonie auf einem fremden Planeten hochzieht und sich mit der örtlichen Fauna herumschlagen muss. Kommt für PC, PS4 und Xbox One. Am gleichen Tag erscheint Pyre von Supergiant Games für PC und PS4. Die Macher von Bastion und Transistor servieren uns hier einen eigenwilligen Mix aus Rollenspiel, Action und Sportspiel, in dem magisch begabte Charaktere eine Art Footballspiel bestreiten. Aber ob das gut wird? Am 28. Juli freuen sich 3DS-Besitzer über den ersten Handheld-Ableger der Pikmin-Reihe. In Hey Pikmin wird das Gameplay des Heimkonsolenspiels in einen 2D-Plattformer übertragen. Für Neugierige ist bereits eine Demo des Spiels im eShop verfügbar. Am gleichen Tag kommt dann Mimimis Schleichspiel Shadow Tactics endlich auf Konsole an, konkret die PS4 und Xbox One. Am 1. August wird dann das winterliche Survival-Spiel The Long Dark nach fast 3 Jahren Early Access offiziell veröffentlicht, und zwar für PC, PS4 und Xbox One. Am Tag darauf folgt dann Tacoma, das neue Spiel der Gun Home-Entwickler Fulbright. Es kommt für Xbox One und PC und es wird wieder so ein narratives Ding, in dem wir diesmal eine Raumstation besuchen. Viele Informationen zum Spiel gibt's nicht. André, Jochen und ich sind schon sehr gespannt darauf und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es bereits in der ersten Augustwoche eine Wertschätzung oder eine sonstige Meinungsäußerung zu diesem Ding geben. Und am 4.8. erscheint die neue Erweiterung The Fall of Oriath für das beliebte Free-to-Play Hack and Slay Path of Exile. Die Erweiterung bringt neue Story-Akte, neue Items, neue Ligen und zahlreiche Balanceänderungen mit sich. Tja. Und das war's mit dem Magazin für dieses Mal. Im Anschluss folgt noch das komplette Gespräch zwischen André und dem PC Games Chefredakteur Wolfgang Fischer über die ganze Problematik des gegenseitigen Abschreibens von Exklusivstories. Wer das noch hören will, der bleibt einfach dran. Ich bedanke mich fürs Zuhören sowie für die Unterstützung unseres Projekts bei Patreon. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
So, meine Damen und Herren, wir sind hier mit Wolfgang Fischer, Chefredakteur bei der PC Games, um mit ihm ein wenig über eine Meldung auf der PC Games zu sprechen, vor einigen Tagen erschienen. Da ging es zum einen um einen Tweet von Derek Smart, der der GameStar vorgeworfen habe, mal wieder Propaganda zu betreiben für Star Citizen. Es geht aber vor allem darum, dass am Ende der Meldung ein Hinweis zu finden war, dass auf der PC Games im Grunde genommen sämtliche Informationen einer aktuellen GameStar-Titel-Story, die ansonsten nur im Heft oder über das kostenpflichtige Plus-Abonnement zu beziehen ist, auffindbar seien, kostenlos zugänglich. Daraufhin haben uns einige gefragt, und da gab es auch andere Diskussionen, die ich im Netz gesehen habe, ist das denn erlaubt? Macht man denn sowas? Wir haben inzwischen schon mal einen Rechtsbeistand befragt, der hat gesagt, ja, rechtlich ist daran nichts auszusetzen. Mit dem Wolfgang will ich drüber sprechen, ob das denn ethisch, moralisch unter Kollegen okay ist. Und da würde ich einfach mal in die Runde fragen. Wolfgang, was hast du denn dazu zu sagen? Was ist denn dein Standpunkt?
Ist es ethisch, moralisch okay unter Kollegen? Weiß ich nicht. Unter Konkurrenten auf jeden Fall. Nee, es macht keinen großen Unterschied. Also ob man da jetzt sagt, das sind Kollegen oder das sind Konkurrenten. Weil faktisch machen die GameStar und wir und auch viele andere Portale nichts anderes. Also wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel News entstehen, es ist ja auch nicht so, dass wir bei uns da sitzen und ich telefoniere den ganzen Tag Publisher ab und gehe denen auf den Sack, bis die mir irgendwelche Sachen halt verraten, sondern da gibt's halt von amerikanischen Seiten und von anderen Quellen irgendwelche RSS-Feeds und die schauen sich an. Und Überraschung, die GameStar, wir, Giga, wer auch immer, adaptiert da ganz fleißig die Erkenntnisse von amerikanischen Kollegen. Entsprechend ist das also nichts Neues, nichts Ungewöhnliches. Es ist in der Art und Weise, wie wir es jetzt da gemacht haben, kann man es als mutig, wild, frech, unverschämt, wie auch immer bezeichnen. Aber es ist zumindest, wenn man es auf einzelne News runterbricht, das haben wir ja auch getan, nichts wahnsinnig Verwerfliches. Weil sobald irgendwann eine Information mal im Netz ist, ist sie im Netz, das kannst du nicht verhindern. Also man kann auf Hefte draufschreiben, exklusiv. Das ist aber nur dann so lange exklusiv, bis du das Heft halt in irgendeiner Form digital veröffentlichst. Und ja, that's it.
Ist das Policy? Also ist das was, wo du sagst, so ja, das würden wir immer und überall machen, solange es nicht total irrelevant ist?
Nee, wird man nicht. Also ich meine, es ist insofern Policy, als dass wenn jemand was Exklusives hat und das Thema spannend genug ist, dann werden andere Leute um die Ecke kommen und das in irgendeiner Form adaptieren. Das ist nicht nur bei uns Policy, das ist woanders auch Policy. Die Art und Weise, wie man es macht, ist halt die ganz große Frage. Jetzt hat jetzt keiner bei der GameStar bei mir angerufen und mich beschimpft oder so. Hätte ich auch nicht erwartet. Aber die machen das genauso wie wir. Also wie gesagt, die haben eine Star Citizen Story. Die Informationen dazu gehen halt überall raus, auf Reddit, auch sonst im Internet. Und sind damit auch anderen Newsportalen zugänglich. Und ja, wir haben mal, ich sag jetzt mal, da mal einen Schwerpunkt gesetzt und schwerpunktmäßig diese Dinge halt dann auch bei uns auf der Webseite gebracht. Und halt dann auch gesagt, ja, die Infos, die da im Netz sind, die gibt's halt da in der Paywall. Ob die Paywall jetzt Printheft heißt oder eine tatsächliche Online-Paywall ist. Aber Fakt ist, die Information ist im Netz. Und entsprechend fassen wir die in einzelnen News halt irgendwie zusammen und bringen diese News halt danach online. Wie gesagt, die Konkurrenz macht dasselbe. Also ich kann mich an eine Geschichte erinnern, das war zu Mafia 3, wo wir einen exklusiven Event mit ein paar englischen Medien hatten in Amerika. Da hat der Kollege seine Online-Vorschau geschrieben bei uns auf der Webseite und einen Tag später ging halt eine sehr ähnlich aussehende, auch von den Sätzen her ähnliche Vorschau bei der GameStar Online. Die wurde zwar nochmal überarbeitet, damit sie nicht mehr ganz so ähnlich war. Aber auch da hat man sich nicht gescheut, unsere für diesen damals interessanten Titel unsere Informationen zu nehmen und halt in eine News zu packen, wo die neuen Geschichten alle zusammengefasst werden.
Glaubst du, die Leute stoßen sich so ein bisschen daran, dass das mit so einer diebischen Freude so unten noch in dieser News drinsteht, dass da so rausgelesen wird, dass das zu dreist ist, dass da halt auch nochmal drauf hingewiesen wird, dass ja alle Informationen aus einer ansonsten kostenpflichtigen Titelstory hier gratis zusammengefasst
Also ich gebe zu, dass es dreisterisch formuliert. Was dies bei mir tun würde, wenn ich das lesen würde, dann hat es bei mir den Effekt, dass ich sage, wie alles, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Also es hat bei mir den Effekt, dass ich sage, da möchte ich aber wirklich mal die Story sehen, wie die hinter der Paywall aussieht. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir jetzt eine Story haben und die GameStar hat die Story nicht und berichtet aber trotzdem, weil parallel eine Game Informer-Geschichte draußen ist oder eine Edge-Geschichte oder was auch immer, und die berichten aber trotzdem grundsätzlich über dieses Thema und versuchen mehr oder weniger denselben Erkenntnisstand, den wir ja uns, ich sage mal, exklusiv für Deutschland auf einem Event oder so geholt haben, dann auch ihren Lesern mitzuteilen. Hatte das oft den Effekt, also zumindest messbaren Effekt, dass das Ganze halt nochmal deutlich an Fahrt gewonnen hat. Ich würde jetzt gar nicht mal sehen, dass wir hier versuchen, jemanden mit Gewalt das große Geschäft abzugraben. Wir machen eigentlich was der GameStar helfen könnte. Nämlich, wir machen das Thema größer. Das ist natürlich eine sehr wilde Interpretation der ganzen Geschichte. Also ich gebe jedenfalls zu, das ist reißerisch formuliert. Nein, das muss man nicht unbedingt so tun. Es steht jetzt halt so da, ich habe es da stehen lassen, ich hätte es auch bis dahin ändern können und sagen können, nein, das tut mir leid, das war ganz schlimm, wir haben es geändert und ganz furchtbar. Es war eine Entscheidung, wir haben sie getroffen, es steht da und ja.
Okay. Ich wollte gerade sagen, so, ne, ob du ein Früchtekorb ist wahrscheinlich nicht zu erwarten von den Herren da drüben.
Nein, also ich meine, man darf das halt nicht so eng sehen, weil wir leben halt nicht mehr in Zeiten, wo man als irgendeine Publikation irgendeine großartige Exklusivität auf irgendwas erheben kann. Was die GameStar exklusiv hat, ist sämtliches Videomaterial. Es sind sämtliche Videos mit Interviews, sind Bilder, die sie nur von den Entwicklern da bekommen haben. Da haben wir damals bei unserer Story genauso gehabt. Wir haben ein einstündiges Interview mit dem Roberts gehabt. Und das kann uns keiner nehmen. Das ist auch was die Leute nur bei uns finden. Das ist auch was, wofür man nur zu uns kommen muss. Genauso muss man für diese anderen Geschichten, geht man zur GameStar. Und um diese Story so zu erleben, wie sie gedacht ist, auch das hat man nur bei der GameStar. Entsprechend ist es schon so, dass wir diesem, ich sag's mal, aktuellen Hype-Wagen etwas anschieben. Dass es so extrem ist, also dass wir in dem Fall, das wird für uns auch so ein bisschen so ein Testballon. Also wir machen das normalerweise nicht in diesem Umfang und haben auch nicht von dieser Kommunikation. Ich wollte einfach mal wissen, was passiert, wenn man das tut, bei einem der stärksten Themen, die es da draußen gibt.
Was ist das Ergebnis?
Das Ergebnis ist, Star Citizen durchaus in der letzten Woche eins der besseren Themen bei uns auf der Webseite war. Aber wir haben jetzt von dieser Geschichte jetzt nicht so riesig profitiert, als dass ich sage, okay, ich habe eine Blaupause für zukünftige Aktionen gefunden. Ich wollte es einfach wissen.
Wie ist denn das überhaupt? Ist das so ein richtiges, hartes Konkurrenzverhältnis? Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, das war früher mal so PC Games und GameStar, so und inzwischen lebt man so ein bisschen entspannt nebeneinander her, aber da ist immer noch so ein bisschen so das Messer im Gewande?
Ja, das Messer im Gewande würde ich nicht sagen. Ich glaube, wir beobachten den jeweils anderen. Wir versuchen beide mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, ein bestmögliches Heft und eine bestmögliche Webseite zu machen. Das ist, muss man halt sehen, dass das mal in dem einen Monat gelingt es dem einen besser, in dem anderen Monat gelingt es dem anderen besser. Ich glaube, dass der Heiko Klinge hundertprozentig uns verflucht hat, dass wir Quake als Vollversion hatten. Weil ich als zuverlässige Quelle weiß, dass er das auch bei Doom 1 und 2 damals getan hat. Und genauso habe ich ihn verflucht, wenn er die Titelstory hat zu dem Zeitpunkt, wo ich mir dachte, ja, das wäre jetzt gut gewesen, wenn ich die gehabt hätte. Und genauso ist es bei irgendwelchen Geschichten, die halt so im Online-Bereich laufen, wo ich mir denke, ja schön, es gibt einen Platz für Deutschland, den hat die GameStar. Finde ich doof. Genauso ist es andersrum. Dass jetzt ich irgendwo mit dem Scharfschützengewehr mir Ziele aussuche und da bei der GameStar irgendwann runterschießen möchte oder ein Thema runterschießen möchte, das ist definitiv nicht der Fall. Aber wenn man sich trifft, das ist auch freundschaftlich. Also ich kenne von den Jungs ein paar und das ist jedes Mal nett. Wenn ich ein Schwertel treffe, ist es jedes Mal nett. Auch mit dem Graf verstehe ich mich gut. Also es gibt jetzt keinerlei bösartige Geschichten. Aber du weißt doch, es ist immer situationsabhängig. Wenn irgendwas dich nervt oder wenn irgendwas dich stört oder wenn du irgendwas doof findest, dann muss es halt diskutiert werden und dann ist es halt auch wieder aus der Welt.
Eine hätte ich noch, und zwar, hab Leute gesehen, die gesagt haben, so, da sitzt die GameStar mit ihrem Plus-Bereich da und macht da sozusagen sehr viele Geschichten, wo viele Leute oder ein Teil der Leute sagen, so, das ist cool, das ist dann auch vielleicht mal selbst recherchiert oder exklusive Infos, das ist eben nicht irgendwo abgeschrieben. Und es ist sehr schrecklich, wenn das dann unterwandert wird und dann ganz schnell irgendwo anders erscheint, weil das eventuell hinterher die Rentabilität von diesem Plus-System unterwandert. Es ist ja sowieso immer so diese Diskussion, wie kann sich Journalismus heutzutage finanzieren? Ihr habt, glaube ich, zwar noch kein solches Paid-Angebot im Internet, richtig?
Also wir haben ein Online-Abo, da geht es aber aktuell, es ist halt immer die Frage, welche Inhalte das du hast. Wir hätten schon die ein oder anderen Inhalte, die wir in einem als Paid-Content verkaufen könnten, aber die sind jetzt in der Form nicht so weltbewegend, als dass ich damit hausieren gehen würde. Unser Online-Abo ist beinhaltet die Werbefreiheit auf unserer Webseite, so wie es bei der GameStar, denke ich mal, auch ist. Und jetzt halt noch nicht das große Artikelarchiv. Da sind Sachen in der Mache, um das Ganze künftig ein bisschen spannender zu machen, auch von den Inhalten her. Aber dieses spezielle Angebot, das die GameStar hat, wie gesagt, haben wir nicht. Es ist natürlich die Frage, wie kann ich als Marke die Printhefte, die Online-Webseiten und alles Mögliche noch hat, wie kann ich denn da im Jahr 2017, 18, 19 überleben? Und da ist natürlich eine Paywall in der Theorie die beste Möglichkeit. Nur diese Paywall-Geschichten funktionieren halt eh, weil eben, was ich eingangs gesagt habe, funktionieren eh halt nicht so wirklich toll. Weil es ist das Internet. Ich meine, eine Information, die du an irgendeiner Stelle mal da reingepackt hast, und wenn du sagst, ich will unbedingt diese Information teilen, dann teilst du die halt auch. Sobald ich eine digitale Ausgabe bei uns in den Online-Shop irgendwo stelle, habe ich 5 Stunden später die ersten Ausgaben davon auf Torrent laufen und kann nichts dagegen tun. Das ist halt leider unsere Zeit. Das ist auch leider unsere Zeit, dass sich das Ganze so entwickelt hat, dass die Leute halt nicht bereit sind, online für irgendwelche Inhalte gravierend Geld zu zahlen.
Die Frage, auf die ich eigentlich raus wollte, wenn ich sie ganz kurz stellen darf, ist, die Leute, die sagen, mein Gott, sollten sich Journalisten nicht gegenseitig unterstützen bei dem Versuch, eine unabhängige Berichterstattung zu finanzieren, also etwas, wo das Geld nicht vom Hersteller von irgendwelchen Computerspielen kommt, sondern tatsächlich von den Lesern und den Zuschauern und den Nutzern von Webseiten. Sollte man da nicht ein Gentleman's Agreement treffen und sagen, komm, da lassen wir gegenseitig uns in Ruhe und möge der bessere journalistische Beitrag gewinnen?
Ja, das ist eine Diskussion auf vielen Ebenen, sage ich dir jetzt. Weil es geht ja nicht um einen besseren journalistischen Beitrag. Also da würdest du ja über Textqualität und über alle möglichen Sachen sprechen. Da geht es halt auch um die Relevanz der jeweiligen Infos. Weil wenn ich jetzt ein Angebot habe, das hinter einer Paywall ist, das lauter toll geschriebenes, journalistisch einwandfreies, tolles Material hat, das keinen interessiert, dann bringt's mir auch nichts. Ich bin dabei, dass ich sage, da muss es einen fairen Umgang geben, und den gab es bis jetzt in der Form auch. Ich sehe jetzt diese Geschichte, die jetzt da gelaufen ist, nicht unbedingt als einen riesigen Verstoß dagegen. Es ist nicht so, dass wir ja ständig das Plus-Abo der GameStar irgendwie torpedieren würden. Und sollte es dieses Gentleman's Agreement geben, möglich, dass, wenn beide über ein derartiges Angebot verfügen, oder dass, wenn man sich in Zukunft mal auseinandersetzt, wie man denn in Zukunft bei solchen Sachen miteinander umgehen möchte, dann kann man so ein Agreement treffen. Ich bin der letzte Mensch, der da Nein sagen würde. Ich sehe jetzt aber auch nicht, dass, wie gesagt, da jetzt eine strategische Entscheidung gelaufen ist, das Plus-Abo der GameStar irgendwie zu torpedieren. Deswegen, ich sehe das Problem aktuell einfach.
Wie gesagt, ich bin an dieser Stelle da völlig wertungsfrei erstmal. Es ging an der Stelle jetzt erstmal darum zu erfahren, was sagst du denn dazu? Wie denkst du darüber? Was ist euer Standpunkt? Und ich denke, das haben wir jetzt gehört.
Ja.
Ich sage danke, Wolfgang, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, bitte, sehr gerne. Und ich bin gespannt auf euren Podcast.
Vielen Dank. Das war Wolfgang Fischer, der Chefredakteur von der PC Games.